Onco 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Ideen, Trends und Perspektiven durch Digitalisierung. Friedrich Overkamp im Gespräch dazu. Künstliche Intelligenz und ihren potenziellen Nutzen in der Krebsmedizin haben wir ja in dieser Podcast-Staffel schon von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und heute geht es um ein KI-Programm, das in der Lage ist, Primärtumoren aufzuspüren, die man sonst beim besten Willen nicht finden kann. Seine ganz spannende Publikation in der hochangesehenen Zeitschrift Nature. Da haben Forscher Tumorproben genommen von vielen tausend Patienten und vor allen Dingen genetisch untersucht. Und dann hat man im zweiten Schritt dieses KI-Programm, was dann trainiert worden ist, gebeten, bei Patienten, die einen nicht auffindbaren Primärtumor haben, diesen dann mit Hilfe der gelernten Informationen zu finden. Das fand ich super spannend. Und diese Krankheit, um die es geht, dass ein Primärtumor nicht aufgefunden werden kann, das heißt, das sind Patienten, die haben Metastasen, sind unter Umständen ziemlich krank, aber man weiß nicht, woher es kommt. Und selbst mit modernster radiologischer oder Labordiagnostik kommt man nicht dahinter, was der Ursprungstumor ist. Man hat dieser Krankheit auch einen Namen gegeben, Cancer of Unknown Primary, und mit Bezug auf diese drei Anfangsbuchstaben, Cancer Unknown Primary, nennt man das Ganze auch CUP-Syndrom. Und wenn ich beides zusammennehme, CUP-Syndrom, aber auch molekulare Diagnostik, dann fällt mir in Deutschland ein Kollege ein, der sich sowohl in der Forschung als auch in der Patientenbetreuung mit beidem sehr intensiv beschäftigt. Der Professor Alwin Krämer ist Kollege an der Universitätsklinik in Heidelberg. Er leitet die Spezialsprechstunde CUP-Syndrom. Er leitet zusätzlich die klinische Kooperationseinheit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum Molekulare Hämatologie und Onkologie und ist Oberarzt an der Klinik für Hämatologie und Onkologie der Universität Heidelberg. Herr Professor Krämer, wie schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, also das war etwas, was mich fast etwas elektrisiert hat. Man muss natürlich immer bei solchen Publikationen etwas vorsichtig sein und wir wollen das mal ganz nüchtern Schritt für Schritt durchgehen. Fangen wir mal mit der Krankheit an, um die es geht und mit der Sie sich und Ihr Team seit vielen Jahren intensiv beschäftigen, dem CUP-Syndrom. Was ist das genau und was machen Sie in Heidelberg in Ihrer Spezialsprechstunde?
Ja, wie Sie schon sehr richtig erläutert haben, ist das CUP-Syndrom im Prinzip eine Erkrankung, bei der Patienten zu uns in die Sprechstunde kommen, bei denen Metastasen in verschiedenen Organen identifiziert wurden. Das kann die Lunge sein, die Leber, Lymphknoten, aber darüber hinaus auch alles Mögliche, typischerweise an mehreren Stellen im Körper. Und die Biopsie, die dann aus einer dieser Metastasen genommen wurde, zeigt einen typischerweise epithelialen Tumor, der dann aber auch bei genauerer pathologischer und immunhistochemischer Untersuchung nicht einem bestimmten, typischerweise nicht einem bestimmten Primärtumor zugeordnet werden kann auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite führen auch klinische und radiologisch bildgebende Untersuchungen nicht zu dem Ziel, dass man eben das Ursprungsorgan, in dem der Primärtumor eben lokalisiert ist, identifizieren kann. Das Ganze stellt aus diesem Grund ein großes klinisches Problem dar, weil ja zumindest bis vor ganz kurzem und im Wesentlichen immer noch die Therapie eines Tumors, eines epithelialen Tumors, abhängig ist von der Primärlokalisation des Gesamtgeschehens. Also man würde eben einen Brustkrebs anders behandeln als einen Darmkrebs oder einen Lungenkrebs oder einen Magenkrebs. Und wenn man diesen Primärtumor eben nicht kennt, dann kann man keine primärtumorspezifische Therapie applizieren und ist darauf angewiesen, eben eine unspezifische Therapie dem Patienten zukommen zu lassen, die typischerweise mit einer schlechteren Prognose und einem schlechteren Ansprechen vergesellschaftet ist. Das erklärt zumindest zum Teil, warum die Prognose von Patienten mit Kupp-Syndrom eben schlecht ist, schlechter als die typischerweise von metastasierten Tumoren mit bekanntem Primarius. Ja. Darüber hinaus ist das Ganze, das möchte ich vielleicht noch kurz anfügen, gar nicht so ein seltenes Geschehen, auch wenn das viele vielleicht nicht so kennen, aber immerhin 3-5% aller Malignome sind Kupp-Syndrome. Und es ist also zum einen aus medizinischer Perspektive sehr unbefriedigend, dass man da nicht mehr tun kann und für die Patienten natürlich schlicht eine Katastrophe, dass sie mit dieser schlechten Prognose alleine gelassen werden.
Ja. Ja, nun haben die Forscher, also zunächst mal waren es natürlich KI-Forscher, aber dann auch Molekularbiologen, klinische Onkologen, eine ganz spannende Studie initiiert. Ich glaube, die haben 36.000, ein paar mehr noch, 36.445 Patienten, um exakt zu sein, genommen mit 22 verschiedenen Krebsarten. Und letztendlich haben die ein KI-Programm lernen lassen, und zwar von Tumorproben, die Genuntersuchungen. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut, das haben Sie völlig richtig verstanden. Das Spannende daran ist, dass die wirklich Daten genommen haben, die heutzutage bei einer Vielzahl von Tumorpatienten sowieso zur Verfügung stehen. Bei sehr vielen Patienten werden sogenannte Panel-Sequenzierungen durchgeführt. Also man untersucht nicht das gesamte Genom, sondern Ausschnitte dieses Genoms mit den relevanten Genen, die in Tumoren häufiger genetisch verändert sind, mit dem Ziel zunächst mal genetische Veränderungen zu finden, die für zielgerichtete Therapien zugänglich sind. Das macht man bei einer Vielzahl von Malignomen, zuvörderst vielleicht hier das Bronchialkarzinom, also Lungentumoren zu nennen, aber mittlerweile eben bei sehr vielen anderen Tumoren auch. Und diese Daten sind sozusagen sowieso vorhanden. Und die Forscher, die Sie hier beschrieben haben, haben eben diese sowieso vorhandenen genetischen Informationen genommen und mittels künstlicher Intelligenz versucht herauszufinden, ob anhand dieser genetischen Veränderungen, die man da gefunden hat, eine Primärtumorzuordnung möglich ist. Und das ist in sehr vielen Fällen, knapp die Hälfte, glaube ich, 41-42% der Fälle, eben auch gelungen.
Ja, das heißt, man hat erstmal das KI-Programm etabliert, dann hat man es trainiert mit mehreren hundert Genen von über 30.000 Patienten, von über 20 Krebsarten, und dann hat man im zweiten Schritt sozusagen KUP-Patienten, also Patienten, bei denen der Primärtumor nicht gefunden wurde, sozusagen diesem KI-Programm unterzogen und hat dem KI-Programm gesagt, jetzt such du mal und versuch mal uns zu sagen, was der Primärtumor sein könnte. 41,2% war die Trefferquote. Das ist enorm im Vergleich zur konventionellen Diagnostik, oder?
Genau, also die konventionelle Diagnostik ist ja letztlich beschränkt auf die Betrachtung der Tumorhistologie und der Immunhistologie. Und wenn man das bei KUP-Patienten macht, dann kann ein Pathologe in 20-25% der Fälle sagen, dass ein bestimmter Primarius wahrscheinlich ist. Aber auch da bleiben Restunabwägbarkeiten, und viele Onkologen ziehen sich dann auf den Standpunkt zurück, okay, wir finden diesen Primarius nicht, der Pathologe sagt da was sein könnte, aber wir sind uns da nicht sicher und deswegen behandeln wir diesen Patienten lieber mit einer unspezifischen, typischerweise platinbasierten Chemotherapie. Also das, was hierbei rauskam, muss man zunächst mal sagen, ist eine wesentlich höhere Trefferrate. Und um das jetzt in eine allgemeinere Perspektive zu stellen, es gab schon in den letzten, ich würde sagen, 10 bis 15 Jahren mehrere Versuche, sowas zu tun, nicht KI-getrieben, sondern mittels konventioneller bioinformatischer Methoden. Man hat dann auch andere molekularbiologische Methoden herangezogen. Also man hat DNA-Methylierungsanalysen gemacht, man hat Genexpressionsanalysen gemacht, man hat größere genomische Analysen durchgeführt, also Whole Exome oder Whole Genome Analysen, und hat dann mittels einem einfachen Vergleich der Ergebnisse mit in Datenbank hinterlegten molekularen Profilen von verschiedenen Primärtumorarten versucht, diese Kupp-Syndrome dem jeweiligen Primarius zuzuordnen. Und das ist auch in einer erstaunlich hohen Rate der Fälle, man muss sagen, mutmaßlich gelungen. Hier ist natürlich immer die Diskussion, stimmt das, was dabei rauskommt? Das ist keine ganz triviale Diskussion, weil sich beim Kupp-Syndrom zu Lebzeiten des Patienten fast nie der Primarius demaskiert. Und selbst in Obduktionsstudien man den Primarius in vielen, vielen Fällen nicht findet. Ein Gedenk noch der zusätzlichen Problematik, dass heutzutage ja kaum noch Obduktionen durchgeführt werden. Sodass die Validierung dieser Ergebnisse sowohl der Vorgängerstudien als auch der aktuellen Studie keineswegs trivial ist.
Vielleicht kann man es auch so formulieren, dieses KI-Programm, was da in der Nature-Publikation beschrieben ist, führt uns, ich sag mal, ein bisschen näher an die Diagnose eines Primärtumors heran. Auf jeden Fall gibt es sehr viel mehr Untergruppen von Kupp-Syndromen. Wenn dieses KI-Programm sagt, da habt ihr jetzt Patienten, die haben die und die und die Genveränderungen, andere Patienten haben andere Genveränderungen, dann heißt das ja nicht nur, wir haben eine neue Klassifikation mit neuen Untergruppen für das Kupp-Syndrom, sondern unter Umständen, wenn eine Mutation gefunden wird, die wir therapieren können, auch neue therapeutische Ansätze. Konkret gefragt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Patient bei Ihnen, hätte ein Kupp-Syndrom. Alle Untersuchungen, Sie haben mich komplett durchuntersucht, mit allem, was es heute gibt, nichts gefunden, kein Primarius. Ich habe aber wohl Metastasen in verschiedenen Organen und es geht mir schlecht. Es könnte sich um einen Lungenkrebs handeln, Sie wissen es aber nicht. Dann würden Sie mir wahrscheinlich, Stand heute, eher eine Chemotherapie geben. Wenn jetzt aber die KI sagen würde oder eine molekulare Untersuchung sagen würde, da ist eine, was weiß ich, spezielle Mutation, eine KRAS-G12C-Mutation, würden Sie mir dann eine spezifische, zielgerichtete Therapie geben?
Das ist eine sehr interessante und wichtige und auch zeitgemäße Frage, weil wir genau zu dieser Frage eine große randomisierte Studie durchgeführt haben, die sogenannte Copisco-Studie, in die wir international mehr als 600 Patienten eingeschlossen haben und in der genau dieser Punkt randomisiert überprüft wurde. Also wir haben überprüft, führt die jetzt unabhängig von der Primarius-Identifikation zielgerichtete Behandlung gegenüber Mutationen, die man im jeweiligen Kupp-Syndrom Tumorgewebe gefunden hat, zu einem besseren Erfolg als eine Standard-Platin-basierte Chemotherapie. Die Studie ist abgeschlossen. Der letzte Patient wurde im letzten Jahr eingeschlossen. Die Daten werden im Oktober diesen Jahres auf dem ESMO, also im Europäischen Onkologenkongress in Madrid, präsentiert werden. Und obwohl die Daten noch unter Embargo stehen, ist vielleicht nicht so viel gesagt, wenn ich sage, die Studie ist positiv verlaufen. Das heißt, eine zielgerichtete Behandlung gegenüber verschiedenen genetischen Aberrationen mit zielgerichteten und in anderen Tumorentitäten schon evaluierten Medikamenten ist einer Standard-Chemotherapie beim Kupp-Syndrom unabhängig vom Primärtumor überlegen, von der Primärtumor-Identifikation überlegen.
Super. Und wenn das so ist, dann hat natürlich dieses KI-Programm oder folgende, da wird ja nicht bei diesem einen bleiben, natürlich noch eine viel größere Bedeutung. Zweite Frage, die sich mir aufdrängt, ist die Frage nach dem Material, was man braucht. Müssen Sie eigentlich immer zum Beispiel eine Metastasenprobe haben und die dann molekularbiologisch im Speziallabor untersuchen lassen, auf Genmutationen, irgendwie Genveränderungen. Mhm. Oder reicht vielleicht eine Blutabnahme? Wir machen ja heute vieles schon über sogenannte Liquid Biopsy. Das heißt, da wird den Patienten Blut abgenommen und man guckt über zirkulierende Tumor-DNA im Blut nach, ob und wenn ja, welche Genveränderungen vorhanden sind. Ist das auch etwas, was man beim Krupp-Syndrom probiert, testet in Studien? Ja.
Auch das ist eine in der täglichen Praxis hochrelevante Frage, insbesondere beim Krupp-Syndrom, weil ja hier das zur Verfügung stehende Tumormaterial, anders als bei vielen anderen Tumorentitäten, in vielen Fällen sehr limitiert ist. Bei vielen anderen Tumoren wird ja zunächst mal der Primärtumor rausoperiert und man hat einen Haufen Tumormaterial, was man eben auch genetisch untersuchen kann. Das ist beim Krupp-Syndrom in den allermeisten Fällen nicht der Fall, weil man da eine Metastase hat. Das ist ein Stadium 4 einer Tumorerkrankung, die man typischerweise nicht operiert. Und das Material, was man gewinnt, ist typischerweise eine CT-gesteuerte Stanzbiopsie. Da hat man nur sehr wenig Material. Und wenn der Pathologe dann damit fertig ist, also alle seine Immunfärbungen darüber hat laufen lassen, mit der Motivation eben doch den Primärtumor zu identifizieren oder zumindest einzugrenzen, ist häufig nur noch sehr wenig Material für genetische Untersuchungen übrig. Und in der eben erwähnten Kopisko-Studie haben wir aus dem Grund im Laufe der Studie, weil wir festgestellt haben, von vielen Patienten haben wir nicht ausreichend Material, eben genau das von Ihnen angesprochene Verfahren, die Liquid Biopsy, evaluiert und dann eben auch in einem zweiten Schritt zugelassen. Und ja, es ist auch möglich, anhand einer Untersuchung von zirkulierender Tumor-DNA aus dem Blut ein solches Mutationsprofil zu erstellen und die Patienten dann einer zielgerichteten Therapie zuzuführen.
Manchmal kommt mir so dieses Bild von Science-Fiction-Filmen von Raumschiff Enterprise oder Raumschiff Voyager in den Sinn, wo die Doktores, seien sie real oder virtuell, eigentlich immer nur eine Blutprobe entnehmen und dann sofort sagen, es ist dies und jenes und dann auch gleich die richtige Therapie hinterher spritzen. So weit sind wir natürlich noch nicht, aber zurück zur sehr seriösen Nature-Publikation. Wenn Sie jetzt ein Review schreiben müssten zu dieser Publikation, was würden Sie da reinschreiben? Würden Sie auch Warnungen noch reinschreiben, dass man die Daten noch nicht überinterpretieren darf?
Also zunächst mal würde ich reinschreiben, dass Sie in mehreren Punkten den eben schon erwähnten Vorgängerpublikationen, die ja Ähnliches versucht haben mit anderen Methoden, doch durchaus überlegen ist. Der eine Punkt ist, sie benutzt Daten, die sowieso zur Verfügung stehen. Also man braucht nicht nochmal Tumormaterial, man muss nicht nochmal bisher nicht etablierte und in der klinischen Routine zugelassene Diagnoseverfahren darauf anwenden, um einen Datensatz zu generieren, den man dann analysieren kann, sondern die zu analysierenden Daten sind clinical grade, also zugelassen für die klinische Anwendung, zur Verfügung stehend. Also dieses erwähnte DNA-Sequenzier-Panel. Das ist sicher ein ganz großer Vorteil im Vergleich zu den allermeisten Vorgängerpublikationen zu dem Thema Primarius-Identifikation beim Krupp-Syndrom. Zum Zweiten konnten die Autoren zeigen, an der doch hohen Fallzahl von Krupp-Syndromen, die untersucht wurden, über 900, dass die mutmaßlich identifizierten Primarien bei diesen Patienten mit einer unterschiedlichen Prognose vergesellschaftet waren, die der Prognose von ebenfalls analysierten Tumoren mit bekanntem Primärtumor sehr ähnlich waren. Also das, was hier identifiziert wurde an Patienten, die einen mutmaßlichen Primarius in der Bauchspeicheldrüse hatten, die hatten eine viel schlechtere Prognose als beispielsweise Patienten mit einem HNO-Kupp, was der klinischen Realität entspricht auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Dinge sehr glaubhaft macht. Und drittens, was sie auch noch gemacht haben, ist, man hat von diesen Patienten Keimbahnvarianten im Genom untersucht. Es gibt eine ganze Reihe von Keimbahnvarianten bei normalen und gesunden Individuen, die die Wahrscheinlichkeit, an einem bestimmten Primärtumor zu erkranken, erhöhen. Und man hat gefunden, dass bei diesen KUP-Patienten häufig Keimbahnvarianten vorlagen, die für den dann identifizierten Primärtumor typisch waren, was weiterhin die Wahrscheinlichkeit, dass die präsentierten Daten korrekt sind, erhöht. Also das muss man ganz klar sagen, dass unterscheidet diese Publikation von vielen Vorgängerarbeiten und macht sie deshalb auf der einen Seite sehr glaubhaft und auf der anderen Seite auch sehr wertvoll. Die Limitationen. Eine wichtige Limitation ist sicher, es handelt sich um eine retrospektive Analyse. Es gibt, und das muss man hier auch einschränkend ganz klar zufügen, es gibt zwei Jahren publizierte randomisierte Studien, die ein anderes Verfahren zur Primärtumoridentifikation angewendet haben, nämlich eine Genexpressionsanalyse. Die haben das bei im Vergleich hierzu relativ kleinen Kohorten getan, jeweils 100 Patienten, eine französische Studie, eine japanische Studie. Und die haben dann die Kohorten halbiert und die Hälfte der Patienten randomisiert mit der jeweils organspezifischen Chemotherapie, muss man sagen, behandelt und die andere Hälfte der Patienten mit einer unspezifischen platinbasierten KUP-Chemotherapie. Also keine zielgerichtete Behandlung, sondern nur Chemotherapien miteinander verglichen. Aber, und das ist hier sehr wichtig, beide Studien waren negativ. Also man hat keinen Unterschied zwischen einer organspezifischen, mutmaßlich organspezifischen Chemotherapie und einer unspezifischen, platinbasierten KUP-Chemotherapie gesehen. Insofern steht der Beweis aus, dass die Primarius-Identifikation zu irgendetwas führt. Der Beweis in einer prospektiv randomisierten Studie. Man ist natürlich geneigt zu glauben, auch aufgrund der jetzt ausstehenden und demnächst präsentierten Copisco-Studie, dass das Ganze für zielgerichtete Therapien ganz anders aussieht. Aber einschränkend zu dieser Studie muss man sagen, wie gesagt, es ist eine retrospektive Analyse.
Abschließend erlauben Sie mir noch die Frage, gibt es in Heidelberg, in Ihrem Zentrum, ob im DKFZ oder in der Uniklinik, auch bereits Ideen mit KI-Programmen zu arbeiten?
Ja, wir machen das auch. Wir machen auch bei uns KI-getriebene Primarius-Identifikationen und wollen eben genau diesen letzten Punkt jetzt an einem Subkollektiv der Copisco-Studie untersuchen. Von den Patienten, von der Subgruppe von Patienten der Copisco-Studie, von denen wir ausreichend Material für verschiedene Primarius-Identifikationsmethoden haben, sind wir dabei, die Primarien zu identifizieren und dann in einer zweiten Runde der Analyse festzustellen, ob das Ansprechen auf zielgerichtete Therapien, was ja in der Copisco-Studie Primarius agnostisch war, abhängig ist vom jeweiligen Primarius dieser Patienten. Also das läuft spannend. Gerade bei uns.
Sehr, sehr spannend.
Vielleicht noch zum Schluss einen weiteren Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Es ist noch nicht lange her, ich würde sagen so ein halbes Jahr, wurde in einem ebenfalls sehr bedeutenden Journal in Science publiziert, dass es KI-Programme gibt, die in der Lage sind, an einem HE-Schnitt, also Hämatoxylin-Eosin, gefärbten HE-Schnitt einer KUP-Metastase den Primarius zu identifizieren. Ja. Also das sind Daten, die, wenn man, vor allen Dingen, wenn man das, und das wird ja auch von den Autoren des jetzt hier diskutierten Papers diskutiert, vor allen Dingen, wenn man diese Methoden kombiniert, kommt man möglicherweise auf sehr hohe Erfolgszahlen bezüglich Primarius-Identifikation, fehlt eben nur noch der sich anschließende Schritt, der zeigt, dass das für die Patienten relevant ist.
Super spannend. Vielleicht sollten wir für die, die sich für Details interessieren, dann beide Arbeiten in den Shownotes zu diesem Podcast verlinken, sowohl die Science als auch die Nature-Publikation. Und wenn Ihre Copiscus-Studie publiziert ist, dann werden wir die natürlich auch nachträglich verlinken. Herr Professor Krämer, ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen Austausch. Bin sicher, dass wir sehr interessiertes Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Und ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei der Forschung und bei der Betreuung der KUP-Patienten in Heidelberg. Dankeschön.
Ich danke und einen schönen Tag für Sie.
Dankeschön. Und meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Friedrich Overkamp. Bis bald. Ciao, ciao. Onco 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Eine Produktion der Onco-Consult Overkamp GmbH Berlin in Zusammenarbeit mit Mario Lorek. Meine Website erreichen Sie unter friedrichoverkamp.com.